Ich hatte in den beiden vorigen Predigten über den Bibelvers gesprochen, Epheser 4, Vers 1. Den hatte uns Thorsten Richter mitgegeben. Und den fand ich so toll, dass ich dachte, den kann man ein bisschen auswalzen. Ich lese ihn uns, Epheser 4, Vers 1. Paulus sagt zu den Ephesern: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Und ich gebe zu, ich hatte das etwas willkürlich ausgelegt, indem ich diese drei Eigenschaften Demut, Sanftmut und Langmut einer Beziehung zugeordnet habe. Die Demut habe ich zugeordnet der Beziehung zu Gott hin auf dem Weg zu Gott. Dass man sich Gott gegenüber nur in Demut nähern kann. Anders geht es nicht, anders hat man keine Chance. Und dann, wenn man dann zu diesem Heiligtum gefunden hat, bei Gott wohnt, dann dachte ich mir, dann ist Langmut das Schönste, was sein kann, dass man sich dort drinne wohlfühlt, man ahlt sich, man ist zu Hause, man will gar nicht mehr weg. Herr, lass uns Hütten bauen. Hier ist es so schön, Langmut. Und heute geht es um die Sanftmut und das wiederum, das möchte ich so verstehen für mich, dass man nun aus diesem Heiligtum heraustritt, in dem es so schön war und jetzt begegne ich dem anderen. Und jetzt ist es nichts Besseres, was uns widerfahren kann, wenn wir sanftmütig diese Begegnung haben können. Sanftmütig. Ich frage mal so, wie würdet ihr euch einschätzen? Seid ihr sanftmütig? Wer ist sanftmütig? Mal Arm hoch. Okay, machen wir es anders. Ich sehe schon, perfekt ist keiner. Wer ist denn, also sagen wir mal, zu 50% seiner Zeit im Leben sanftmütig? Ja, jetzt überlegt man schon, okay, das gelingt schon hin und wieder mal. Okay.
Also dieser Macht ist das
eine leichte Übung. Das können ja auch Albträume kommen, ja. Okay. Oder manchmal ist es auch so, dass man es sehr schwer hat, seine unguten Gefühle im Zaum zu haben und diesen Frieden einer Sanftmut auszustrahlen. Sind wir uns darin einig, dass Sanftmut ein erstrebenswertes Ziel ist? Schon, ja? Okay. Also muss ich jetzt nicht verteidigen. Muss ich nicht erst erklären, warum das gut ist, sondern wir gehen mal davon aus. Okay. Gerade die Sanftmut in der Begegnung zu dem anderen ist manchmal ganz einfach und manchmal hochschwierig. Das hängt damit zusammen, dass wir ja Menschen sind, die fühlen, und wenn wir anderen begegnen, dann kann schon mal der Zorn durchkommen. Weil der andere tut nicht so, wie ich es will. Oder wie ich es denke, wie der andere tun müsste. Und das passiert draußen im Berufsleben, in der Nachbarschaft, in der Familie, genauso auch wie hier in der Gemeinde. Das lässt sich nicht vermeiden. Und auch wenn wir nach diesem Gottesdienst alle gebrieft sind, wie Sanftmütigkeit geht, wird es trotzdem Situationen geben, die daneben gehen. Dann brauchen wir Vergebung. Ein anderes Thema. Gabi, du hast es so schön gesagt, die Sanftmut. Es ist ein Mut auf alle Fälle. Was ist Sanftmut nicht?
Weichheit.
Weichheit. Ja, ja. Weichheit, also ich meine zum Beispiel eine Willensschwäche und aus dieser Willensschwäche heraus sich sanft anfühlen, ist nicht die Sanftmut, die ich meine. Es ist mehr eine Anpassung, dass die anderen mich nicht hauen. Das ist nicht mit Sanftmut gemeint. Oder wenn Menschen innerlich Angst haben vor dem Nächsten, vor dem, der in ihr Leben hineinregieren will und sich anpassen, dann ist man nicht sanftmütig, man ist schwach. Wie bitte?
Dann wird man höchstens zornig.
Genau. Und aus dieser Schwäche heraus erwächst ein innerer Zorn, den man vielleicht verdecken kann, aber der einen nicht gut tut. Man wird bitter. Das ist nicht gut. Kriechertum ist keine Sanftmut. Ja, wenn man um seinen Vorteil willen dem anderen gefällig ist, das ist keine Sanftmut. Sanftmut, ich würde sie mal mit Tieren vergleichen. Welches Tier strahlt Sanftmut aus? Wie? Die Perserkatze. Allgemeinkatzen, ne? Genau. Das ist nämlich interessant zu beobachten. Katzen haben Krallen. Und demzufolge sind Katzen höchst wehrhafte Tiere. Während Hunde Herrchen haben, haben Katzen Personal. Genau. Das heißt, die lassen sich nicht unterkriegen. Die haben ihren vom Schöpfer gegebenen Willen, den sie deutlich signalisieren. Und die Katzen können selbst entscheiden, ob sie die Krallen ausfahren oder ob sie die Krallen drin lassen. Und wenn die Katzen die Krallen drin lassen, dann sind sie die sanftmütigsten Tiere, die es gibt. Aber sie haben Energie. Sie können auch ausfahren, wenn man sie ausnutzt. Ja, wir haben das selbst erlebt mit Nachbarskatze, die durch unseren Garten streunte. Und man muss sie erst lernen, ihr zu begegnen. Einfach streicheln ist nicht so. Nee. Da kann es mal ganz schnell sein, dass sie ihre Krallen ausfährt und patsch, hat man eine Wunde. Aber wenn man ganz vorsichtig ist, ganz sanft, von vorn, zögernd, und dann schaut, was die Katze mag, wann es zu viel ist oder wann es gut ist, dann wird man der beste Freund. Das ist Sanftmut der Katzen. Sanftmut ist Stärke, du hattest es gesagt, ohne Härte. Sanftmut ist Macht ohne Grausamkeit. Sanftmut ist Liebe ohne Zorn. Sanftmut ist Mut ohne Gewaltsamkeit. Es gibt noch andere Tiere, die man als sanftmütig bezeichnen kann. Und interessanterweise finde ich, diese Tiere drücken immer eine gewisse Stärke aus. Zum Beispiel der Bernhardiner. So ein Toffel, den möchte man nicht erleben, wenn er wütend wird, aber der wird nicht wütend. Der ist vom Charakter her gutmütig und deswegen wird er auch genommen, anderen Menschen in Not zu helfen. Was frisst der?
Der frisst einen Arm.
Ja, das kann passieren, ja. Aber das ist halt bei einer bestimmten Größe so, dass die auch dann etwas brauchen. Oder ein Tier fällt mir noch ein aus einer Comicserie oder einem Comicfilm. Das ist Baloo, der Bär. Ebenfalls ein großes Tier. Man möchte ihn nicht erleben, wenn er zornig wird. Aber wenn er gemütlich ist, ist er der kuscheligste, den es gibt. Bali? Baloo, der Bär. Sanftmut, und du hattest es auch schon angedeutet, kann unglaublich stark sein. Also wenn ihr irgendwas erreichen wollt im Leben, versucht's mal mit Sanftmut. Besser als mit dem Kopf durch die Wand. Zum Beispiel Martin Luther King. Er hat es selbst gesagt, Sanftmut hat eine Stärke, die ist unglaublich. Aber auch Mahatma Gandhi, war einer der Typen, die Sanftmut ausgestrahlt haben, die die Welt verändert haben dadurch. Und ich erinnere mich, da habe ich sogar noch gelebt, da war die Wende im Osten. Da gingen wir auf die Straße und was haben wir gerufen? Keine Gewalt, keine Gewalt. Es war die Sanftmut, die gesiegt hat über ein Regime, was eigentlich unbesiegbar war. Unglaublich. Ein halbes Jahr später, wir konnten es nicht fassen, dass alles so friedlich abgegangen ist. Es war die Sanftmut, die über die Kirchen hingeströmt ist zu den Leuten und sie geprägt hat. Ja, nun habe ich euch vielleicht ein bisschen neugierig gemacht, doch die Sanftmut im eigenen Leben besser zu erkunden. Wo gibt es denn Stellen, wo es nicht so gelingt? Kennst du in dir Stunden, in denen du dich ärgerst? Über was ärgert man sich eigentlich? Erzählt mal, über was ärgert man sich? Also nur in allgemeinen Form, nicht, dass ihr euch selber ärgert, aber nur so, was ärgert man sich?
Nicht hörende Kinder.
Nicht hörende Kinder, ja. Kommen wir nachher noch dazu? Über manches, was einem nicht gelingt. Gibt es noch Ärger, den ihr loswerden wollt? Jetzt ist die Gelegenheit. Da kommt es häufiger vor, ja, dass man sich ärgert. Ja. Weil manches passiert ja, ohne dass man Einfluss darauf hat. Und es macht mit einem was. Und dann überlegt man auch, was ist, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Und man ärgert sich, ja.
Rechthaberei.
Man ärgert sich über Rechthaberei, wenn es ist ungünstig. Selber oder andere?
Okay.
Andere, ja, okay. Wenn andere Recht haben wollen und man selber darunter leidet, ja. Also es gibt genug Grund, Ärger zu spüren. Auch in der Gemeinde gibt es genug Grund. Ja, da gibt es eine Richtung, wie feiert man zum Beispiel Abendmahl? Das könnte man so und so machen, aber so steht es doch in der Bibel. Nein, es steht so in der Bibel, aber das musst du doch so verstehen. Nein, so geht das. Da könnte man sich auch ärgern. Warum sehen die anderen das nicht, wie ich es sehe? Das nervt. Da kocht in mir was hoch. Das kann passieren. Aber es gibt ja auch andere Gefühle, die nicht schön sind, zum Beispiel Traurigkeit oder Depression. Wenn man nicht so richtig freudig das Leben erleben kann.
Man könnte dem natürlich begegnen, indem man sagt, 1000 Freuden an die Welt, die Gott geschaffen hat, nicht nur 1000 Sorgen.
Ja, aber man sieht sie nicht, das ist das Problem. Die müssen irgendwo da sein, aber ich sehe sie nicht. Das ist ja das Kennzeichen auch von Depressionen. Man kann machen, was man will, man kommt da nicht raus. Das ist schon nicht schön. Und in all diesen Missstimmungen, die so das Leben mit sich bringt, das müssen also nicht nur ungehorsame Kinder sein, fragt man sich vielleicht, kann das je wieder heil werden? Kann das je wieder besser werden, gesunden? Ja, es kann. Probier's mal mit Sanftmut. Es ist zwar ein ganz mieser Tipp, weil Sanftmut kann man nicht befehlen. Geht nicht. Sag das mal einen, der im Zorn ist, der soll sanftmütig sein. Es macht keinen Sinn. Warum ist das so? Weil Sanftmut ist eine Folge von etwas. Und jetzt frage ich euch, das ist ein bisschen schwieriger, von was ist Sanftmut die Folge?
Zufriedenheit.
Zufriedenheit, okay, ja. Auch Zufriedenheit ist eine Folge. Von was?
Geliebt sein.
Ja.
Innere Ruhe.
Ich denke, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes.
Eine Frucht des Heiligen Geistes, eine Folge des Heiligen Geistes, kann man auch sagen. Ja, die Frucht ist ja eine Folge. Also der Heilige Geist spielt eine Rolle. Und das, finde ich, kann man sehr gut kombinieren. Dieses Geliebtsein als Frucht des Heiligen Geistes. Wir wissen uns von Gott in Jesus Christus geliebt. Und das ist nicht nur ein Wissen, das ist ein Spüren, ein Fühlen. Und daraus entsteht als Frucht zum Beispiel Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Sanftmut. Das lesen wir zum Beispiel im Galaterbrief als Frucht des Heiligen Geistes. Da ist Sanftmut eine der Früchte. Ich sage mal, um an die vorige Predigt anzuknüpfen, es ist die Heiligtumserfahrung. Es ist die Erfahrung, die ein Mensch machen darf, wenn er zu Gott findet, wenn er sich zurückzieht, von den Menschen zurückzieht, in sich hinein, seinem Gott und Schöpfer begegnet und darin Liebe und Annahme erfährt und auf einmal merkt, wie unwichtig all das Streben in der Welt ist. Der Salomo sagt, es ist eitel. Ich habe gesehen, wie die Menschen streben, was sie alles hinterherjagen. Und was nützt es zum Schluss? Nichts. Und in dieser Heiligtumerfahrung wird mein Inneres heil. Ich weiß mich geliebt. Ich werde zufrieden wie ein gestilltes Kind an der Mutterbrust. Ich empfange den Heiligen Geist, der mich durchströmt und in dem die Liebe seinen speziellen Ausdruck für mich findet. Und das, dann kann ich gar nicht mehr anders, als sanftmütig zu sein, denn was will ich denn? Ich weiß doch, dass ich im Leben doch nichts erreichen kann, es sei denn, Gott hat es für mich vorbereitet. Also, wenn ich etwas erreichen möchte, dann gehe ich doch zu Gott und frage ihn, Herr, was willst du mit meinem Leben? Was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, dass ich sagen soll? Da gibt es einige Bibelstellen, die uns da helfen auf dem Weg. Zum Beispiel Jesus selbst, unser Herr und Meister, spricht von sich in Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden, sagt es, Zufriedenheit für eure Seelen. Und Jesus sagt weiter in Matthäus 5, Vers 5, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und so hängt diese Heiligtumserfahrung damit zusammen, dass ich mein Leben in Gott geborgen weiß, in Gottes Liebe eingehüllt weiß. Und jetzt können wir uns mal reflektieren. Wie geht es dir gerade? Spürst du, dass das wirklich so ausgefüllt ist, dein Leben? Bist du glücklich in Gott? Und egal, was um dich herum passiert, kaum etwas kann dieses Glück erschüttern. Oder merkst du doch, wie doch Sehnsucht in deinem Herz ist, wie so viel Unzufriedenheit da ist über die Zustände und dass dieses Glück, das Gott schenkt, nur selten dein Herz erreicht? Wenn es so ist, dann ist es Zeit, ins Heiligtum zu kommen. Dann ist es Zeit, sich dem Urgrund des Lebens zu stellen. Sein Leben mit der Wahrheit zu reflektieren, sich nicht zu betrügen. Was kann ich noch erreichen im Leben? Mensch, ich bin jetzt schon knappe 60, das und das, was muss ich noch erreichen? Und ja, und man hat ja so Pläne und man hat ja so Vorstellungen, wie das Leben sein kann. Und den anderen muss ich noch überzeugen. Und all das muss ich noch tun. Und das ist völlig unwichtig. Also sowas von unwichtig. Weil das Schöne ist doch an Menschen, die in Gott leben, die sind ja auch für den anderen gar nicht so einfach zu nehmen. Weil die sind unberechenbar. Ein normaler Mensch, der ist doch so, ja? Der hat einen bestimmten Tagesablauf, der hat seine bestimmte Fernsehzeit, der hat seinen Rhythmus, selbst in der Gemeinde hat er seine Worte, die er jeden Sonntag betet. Alles schön geordnet, immer das Gleiche. Wenn ein Mensch mit Gott lebt, dann hört er ja, was Gott sagt und verwirklicht es in seinem Leben. Es wird unberechenbar. Auf einmal kommt er auf Gedanken, dann zieht er ganz weit weg in ein anderes Land, Bundesland wegen mir, oder er macht etwas, was er noch nie gemacht hat und alle sind irritiert. Aber irgendwie ist es auch schön. Und dieser Mensch, er lässt sich nicht bestimmen, man kann ihn nicht manipulieren, weil der ist davor geschützt. Ja, okay, er streckt nicht seine Krallen aus, aber er weiß, wozu sein Leben da ist. Er folgt dem inneren Ruf von Gott. Und so dürfen wir hier Menschen in der Gemeinde sein, jeder Einzelne für sich, der seinem inneren Ruf folgt. Und was Gott daraus macht, nämlich Gemeinde bauen, ist seine Sache. Das heißt, wir müssen keinen Gleichklang haben, alle müssen gleich denken und so weiter, überhaupt nicht. Das ist Gottes Sache, wie er daraus Gemeinde formt. Und voriges Wochenende waren wir in Huben, in meiner Heimatstadt, und dort hat mein Vati die Losung gelesen. Und wir haben uns schon gewundert, der Sonntag Okuli, ich habe mir nichts weiter bei gedacht. Aber die Losung war so gut, dass ich sie heute in der Predigt verarbeiten möchte. Ich habe dann meinem Papa gesagt, okay, nachträglich festgestellt, war ja erst die März-Losung. Aber das hat gepasst, das war wichtig. Das war von Gott geführt. Danke, Papa. Da steht im Psalm 25, Vers 4, deine Wege, Gott, tue mir kund. Deine Pfade leite mich, lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Da geht es darum, dass sich der Psalmist ganz nach Gott ausstreckt. Er hat nicht den fertigen Plan fürs Leben. Er ist nicht perfekt. Er weiß nicht genau, was er als nächstes tun will. Er möchte einfach auf Gott gucken und möchte das tun, was Gott vorzeichnet. Und dann schreibt er weiter, auf dich harre ich den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Könnt ihr euch für euch das vorstellen? Ja, da kocht man eine Suppe. Ich harre auf Gott. Da geht man ins Bett, ich harre auf Gott. Dann macht man völlig Belangloses. Ich harre auf Gott. Ich bin gespannt, Gott, was du mir in dieser belanglosen Situation für einen Impuls gibst. Du machst das Beste aus dieser Situation. Du bist der, der mich leiten, führen will. Und so wie du leitest und führst, ist das das Beste für mich. Und dann schreibt der Psalmist im Vers 9, er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Ja, natürlich, wenn ein Mensch genau weiß für sein Leben, was er will, und das passt nicht so, dann kommt Ärger und Zorn. Wie soll Gott da leiten? Man will sich ja selber leiten, man will ja selber seinen Willen durchsetzen. Wie soll Gott leiten? Und das ist so schön. Also das bringt mich zur Ruhe und ich bin ja auch eigentlich ein ehrgeiziger Typ. Und man freut sich auch, wenn man was schafft und wenn man etwas erreicht. Aber das bringt mich zur Ruhe. Das sagt, okay, ich muss nicht für mich streiten. Wenn Gott das beliebt, soll er das tun. Und wenn nicht, ist auch okay. Und dann schreibt der Psalmist weiter. Seine Seele wird im Guten wohnen. Die Formulierung, die ist krass, oder? Seine Seele wird im Guten wohnen. Das Gute, das ist Gott. Und es ist gut. Und man ist dort zu Hause. Ja, es ist nicht mein geschaffenes Reich. Es ist Gottes geschaffenes Reich, in dem ich wohnen darf, in dem ich zu Hause sein darf. Ich muss in mir nicht den Zorn und den Ärger und den Frust und die Depression kultivieren. Nein. Ich darf im Guten wohnen. Und dann an Vers 15 steht, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. stets. In jeder Situation. In Situationen, die echt doof sind, da besonders. In Situationen, in denen ich mir nicht sicher bin, ob das nun gut oder schlecht ist. In Situationen, die mir unangenehm sind. In Situationen, wo ich denke, Mensch, ich habe Angst. Ich fürchte mich. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin krank, was weiß ich. Es gibt genug Situationen, die sind einfach furchtbar. Sind stets auf den Herrn gerichtet. Und da fällt mir wieder natürlich ein Tier ein. Welches Tier meine ich? Also Katze nicht, Katze guckt weg.
Der Hund.
Der Hund, genau. Der Hund, der genau sein Herrchen anguckt und immer wieder und genau guckt, was macht das Herrchen und was das Herrchen vorgibt. Da freut sich der Hund und wedelt mit dem Schwanz und dann macht er los. Wenn er weiß, er kriegt seinen Raum geöffnet, dann rennt er los, holt das Stöckchen und bringt das wieder und kann das Spiel nochmal machen. Und überhaupt, wenn ich so einen Schäferhund zum Beispiel sehe, letztens mit den Kindern gezeigt, wie ein Schäferhund in Interaktion mit der Herde tritt und mit dem Schäfer. Es ist wunderbar. Es ist ein Genuss zuzugucken. Und so ist ein Hund, so dürfen auch wir sein zu Gott. Unsere Augen dürfen stets auf Gott gerichtet sein. In jeder Situation zu gucken, was sagt Gott? Und wenn das was Verrücktes ist, ist okay. Und Gott selber hat sich ja begrenzt in seinen Handeln. Er wird nicht zulassen, dass Menschen Schaden geschieht. Schaden geschieht aus Ungerechtigkeit, aus Launigkeit. Natürlich gibt es Schaden für Menschen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, anderen Menschen Schaden zuzufügen, weil Gott das eventuell gesagt hat. Ich finde, ja?
Man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, was würde Jesus jetzt tun?
Genau, was würde Jesus jetzt tun? Hat er den Schaden für Menschen im Blick gehabt? Nein, er hat das Heil im Blick gehabt. Also da ist dieses Bild von Jesus wunderbar. Natürlich gab es auch Situationen, da hat Jesus schon Emotionen gezeigt im Tempel, ne, als sie da gehandelt haben. Das war nicht ohne, das war jetzt nicht sanftmütig. Also nicht ganz. Es ist nicht immer alles sanftmütig, ist okay. Aber dieser für mich ein Grundsatz, also das Erste ist, ich schade mir selbst nicht. Es gibt vieles, was mir Schaden zufügt, was ich tun kann. Ich schade mir selbst nicht. Das Zweite ist, ich schade anderen nicht. Das muss nicht sein. Ich muss andere nicht verletzen, ich muss andere nicht ärgern, ich muss ihnen nicht heimzahlen. Und dann, und wenn wir das verstanden haben, dann können wir mal anfangen mit, ich liebe mich selbst. Was tut mir gut? Was kann ich genießen? Was baut meinem Körper und meine Seele auf? Und das Nächste ist, was kann ich anderen tun, dass sie meine Liebe spüren können und vielleicht auch erwidern können? Und das ist schon eine hohe Kunst. Und vor all dem steht dieses Gottesgebot der Liebe, dass ich sage, Gott, du bist mein Gott und von dir lerne ich. Auf dich blicke ich stets und ich harre auf dich den ganzen Tag. Von dir empfange ich alles. Du hast mein Leben gegeben. Du wirst es wieder nehmen, wenn es Zeit ist. Ich wohne in deinem Haus. Wohnung im himmlischen Haus. Meine Seele soll im Guten wohnen. Und dazu gehört auch, dass ich zum Beispiel sage, es ist nicht meine Sache, mich zu verteidigen. Da steht in Matthäus 5, Vers 38, hat Jesus uns gesagt, ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wie du mir, so ich dir. Ich aber sage euch, sagt Jesus, widersteht nicht dem Bösen. Sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Unterwand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Also Jesus sagt damit, es ist manchmal besser, sich Unrecht tun zu lassen und den Rest Gott zu überlassen. Es ist nicht gut, für sich selbst zu kämpfen. Ich weiß, dass diese Worte nicht immer in jede Situation passen. Aber grundsätzlich habe ich in meinem Leben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist ja auch viel entspannter. Es führt ja auch zur Zufriedenheit, zu sagen, also Gott, ich fand das jetzt höchst ungerecht. Es hat mir wehgetan, es hat mich geschmerzt. Es ist deine Sache, das wieder ins Lot zu kriegen. Ich gebe es an dich ab. Punkt. Ist doch viel besser, als wenn man sich jetzt sein halbes Leben damit beschäftigt, wie ich dem anderen das wiederzahlen kann. Ja, und der ist dann wieder aufgebraust und denkt, oh, kann der nur, und dann nochmal drauf. Und dann entsteht das, was wir überhaupt nicht wollen. Dann entsteht ein unauflösbares Knäuel, dann entsteht Zwist und Hader und Zerstreit. Wie nennt sich das hier? Ja, wisst schon. Und im Kleinen führt es zur Einsamkeit, zur Isolation von Menschen. Man kann nicht mehr miteinander. In der Gemeinde führt es zum Auseinandergehen. Und im Großen führt es zu Kriegen, zum Töten, zum Abschlachten. Kann nicht gut sein. Und es ist sowieso, der Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 7, dass man auf die Idee kommt, um sein Recht, um jeden Preis zu kämpfen. Schreibt er, es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Ja? 1. Korinther, ja, okay, habe ich falsch abgeschrieben. 1. Korinther 6, Vers 7. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das müsst ihr mal meinen Arbeitskollegen sagen, sowas. Der begreift das nicht. Also auf keinen Fall. Natürlich muss ich um mein Recht kämpfen. Und wenn es um 50 Euro geht, dann ziehe ich vor Gericht. Dann gehe ich zum Rechtsanwalt und der wird das schon richten. Der muss für mein Recht kämpfen. Warum? Ich meine, es gibt Situationen, da weiß man wirklich nicht, was man machen soll. Da geht es nicht um 50 Euro, da geht es um 10.000 Euro. Und was macht man dann?
Meines der Wochensprüche haben.
Lässt sich einfach sagen, wenn sie wechseln, die 10.000 Euro. Ist nicht ohne. Ist eine Herausforderung. Also im Konkreten kann ich es nicht sagen, was dran ist. Aber im Allgemeinen, Gott ist der für unser Bestes sorgt, der dafür sorgt, dass wir im Guten wohnen können und dass wir die Kirche im Dorf lassen können, dass wir nicht darum kämpfen müssen. Ja, und selbst für die Gemeinde und für die Gemeindeleitung gibt der Paulus auch noch ein Wort mit. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also die leitenden Geschwister unserer Gemeinde dürfen das genauso mitnehmen. Wenn irgendwas schiefläuft, dann ist es immer gut, im Geist der Sanftmut zu handeln. Und auch die leitenden Geschwister dürfen untereinander natürlich auch Sanftmut üben. Manchmal ist auch das nicht einfach. Und wir hatten letztens im Team Gemeinde im Aufbruch darüber geredet, dass gerade auch in unserer Gemeinde ist immer schwierig, dass Menschen die Freudigkeit finden, zum Beispiel dem Gemeinderat zuzugehören, sich als Kandidaten aufstellen lassen. Vielleicht auch, weil sie dort nicht immer die Sanftmut vermuten, sondern weil sie einfach sagen, das ist nichts für mich. Das ist zu schwer, das halte ich nicht aus oder das wühlt mich zu sehr auf. Dann lasst uns doch gemeinsam auch dort uns von Gott verändern und sagen, wir wollen gerade auch in unserem Leitungskreis dem Geist der Sanftmut Raum geben. Und wenn Menschen auch in sich spüren, dass Gott sie zur Leitung beruft oder dass sie in die Leitung hineinwachsen wollen, dann dürfen sie darauf sich verlassen, dass dieses zukünftig auch in Sanftmut geschehen kann. Dass man sich nicht fertig machen muss und ein Wille ist stärker als der andere und dann ist ein Gekämpfen und Gezottel und Gezerre, sondern man fragt Gott, was er will. Man geht in sich und man empfängt von Gott und es wird ein tolles, harmonisches Miteinander. Das könnte eine Vision sein und das könnte auch in dem einen oder anderen vielleicht dann doch den Wunsch wecken, da mache ich gerne mit, da will ich gerne auch meine Fähigkeiten mit einbringen und will mich auch von Gott prägen lassen. Ja, ich habe euch noch ein paar Tipps mitgebracht. Es geht ja um Einrichtungstipps und mal ganz konkret werden lassen. Also, angenommen, du hast einen Groll gegen eine Person. Kann ja vorkommen. Dem schmeckt's Essen nicht, keine Ahnung. Man kann sich für sie beten, ja, es ist eine Möglichkeit, es ist nicht ganz einfach. Für mich war es hilfreich, wenn ich eine Person kritikwürdig finde. Man kann es übertünchen, ist auch nicht schön. Aber wenn ich schon Kritik übe, ist es immer gut, das möglichst nicht hinter den Rücken zu machen. Ist nicht immer frontal so einfach. Und wenn ich schon, derjenige ist nicht anwesend, etwas Kritisches sagen muss, dass ich im gleichen Atemzug wie in einer Waage etwas Positives über ihn sage. In dem Augenblick, wo ich eine Person kritisiere, da fällt mir ja gar nichts Positives ein. Das ist das Problem. Das ist meine eigene Unausgewogenheit. Das ist meine eigene begrenzte Sicht. Einfach stopp. Was ist gut an dieser Person? Und dann spreche ich es mit aus. Aber. Und auf einmal geschieht auch in dem anderen, der das hört, eine Balance. Es wird dieser aufstachelnde Moment ist weg. Auf einmal lernt man, ja, wir sind ja alle fehlerhaft. Was sehe ich dem Balken im Bruder des anderen, und den Splitter im Bruder des anderen, Auge des anderen und kriege meinen eigenen Balken nicht mit. Ja, so einen Balken hat der andere, ja. Ich habe bloß einen Splitter. Diese Verhältnismäßigkeit wahren. Nicht unbedingt verharmlosen, vertuschen, sondern einfach mit Gottes Augen sehen. In Gottes Augen ist keiner von uns gerecht, vollkommen perfekt, nicht. Aber in Gottes Augen sind wir alle geliebt. Und jeder von uns hat Gaben und Befähigungen, die Gott in uns fördern will, die er zum Wachsen bringen will. Und unser Leben soll gelingen, es soll Glück ausstrahlen, es soll leuchten. Leuchten wie ein Licht, und Menschen, die den Menschen begegnen, die Christus in sich tragen, die sollen einfach sagen, oh, das ist toll, das möchte ich auch. Das gefällt mir. Ja, weil es so schwer ist, über andere nicht zu urteilen. Du hast noch einen Gedanken.
Ja, in der Bibel sollen wir auch unter vier Augen machen, wenn ich vor der Meinung.
Genau, also da gibt es noch ganz, ganz wichtige Hinweise auch dazu, wie man mit Konflikten umgeht. Ein nächstes, man hat zum Beispiel, ich meine jetzt persönlich, einen Menschen, den ich kritikwürdig finde. Dann versucht einfach mal an einem Wochentag, also wir wollen uns ja nicht überfordern, ja? Ihr sagt angenommen, der Sabbat, der Samstag, der siebte Tag der Woche, an der Tag, an dem Gott ruhte, in sich ruhte, im Guten wohnte, einfach glücklich war, diese Schöpfung getan zu haben. Der Sabbat ist dazu da, dass ich in mich gehe und ich an diesem Sabbat überhaupt nicht urteile. Mich ihnen nicht erhebe, ich für Personen bete, überhaupt nicht über sie rede und ich auch nicht mich über die ärgere. Man kann es versuchen. Also wie gesagt, klein anfangen. Mal einen Tag der Woche nehmen und dann sagen, das ist mein Tag. Man schreibt sich das irgendwo hin, Montag, Sanftmut. Ja, irgendwie. Und dann ist man wieder mal im Wochengetriebe und dann geht wieder einiges schief und man weiß nicht so richtig, was passiert. Aber dann ist wieder Erinnerung, dann ist wieder Rückkehr, Besinnung. Kennt ihr das, wenn man so mitten im Tag oder beim Aufwachen, manchmal ist man grummelig. Alles doof. Grummelig, so. Ja, alles doof. Kennt ihr das? Also man weiß nicht, woher das kommt, aber Nee, das ist anders. Das ist anders. Man ist irgendwie unzufrieden. Man hat so ein Gefühl, die Welt ist nicht in Ordnung. Und ich fühle mich nicht gut und ich kann mit dem anderen nicht anfangen, der ist doof. Wenn ihr dieses Gefühl erlebt, dazu muss ich sagen, ich erlebe es ja selten, bin ich auch glücklich darüber, aber es taucht schon mal auf. Wenn ihr dieses Gefühl erlebt, was soll man da machen? Psalm lesen, Lob singen, beten, keine Ahnung, nein. Ja, vielleicht schon, aber das einzige Weg ist, also nicht dem anderen begegnen. Einfach zurück ins Heiligtum, zurück zu Gott, ins Innere. Woanders hast du keine Chance. Kann nur schief gehen. Also wenn man auf Arbeit muss und da muss man anderen begegnen, lass dir was einfallen. Suche das Heiligtum auf. Das ist die einzige Chance, da heil rauszukommen. Ansonsten gibt es nur noch mehr Ärger. Schaut mal, ob das gelingt, diesen Weg ins Heiligtum. Ja, und dann gibt es die Kinder, die einen zur Weißglut bringen. Da habe ich natürlich, also gerade auch wenn bei Eltern so der Zorn hochkommt oder eine schlechte Nachricht, es gibt da nicht wirklich eine Lösung. Zweitens, Eltern sind dazu geschaffen, herausgefordert zu werden. Geht nicht anders. Da müsst ihr durch. Warum seid ihr Eltern geworden? Großeltern können da ganz gut lachen drüber. Wir haben das alles schon durch. Und das Dritte ist, wenn ihr merkt, dass eure Gefühle hochwallen, ist es gut, einfach zu schweigen. Einfach Klappe halten. Man kann ja ärgerlich sein, man kann zornig sein, aber das Schlimme ist, wenn Worte gesprochen werden, die kann man nicht zurückholen. Und da ist einfach besser, nichts zu sagen. Okay, der Gesichtsausdruck ist da nicht toll, aber erstmal Zeit vergehen lassen. Es ist gut. Und dann kann man, wie der Psalmist es sagt, einfach mal zu Gott gehen. Meine Augen harren auf dich oder ich harre auf dich den ganzen Tag. Alle Zeit sind meine Augen auf dich. Was soll ich tun? Was soll ich tun, Gott? Du siehst dieses ungehorsame Kind vor meinen Augen und ich könnte am liebsten dreinschlagen. Was soll ich tun? Gib mir eine Peitsche, keine Ahnung. Und diese Frage, was soll ich tun, dann gebe ich das, was ich eigentlich im Griff haben will, gebe ich ab an Gott. Und dann schaue ich mal, vielleicht in den nächsten 5 Minuten, in den nächsten 10 Minuten reagiert Gott und sagt, tu das. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist spannend. Sobald man diese Bitte geäußert hat, was soll ich tun? Im Arbeitsleben zum Beispiel, bei konkreten Problemen, technischer Natur wegen mir, es dauert meist eine kurze Zeit. 5 Minuten, manchmal 1 Minute, manchmal 1 Stunde. Und dann ist eine Lösung da, die hätte ich nicht besser finden können. Es ist einfach gut, Gott zu fragen, was soll ich tun, Gott? Ja, und als letzten Tipp gebe ich euch noch mit, einfach darüber nachzudenken, wie schön es ist, wenn Gottes Geist in sich Frucht entfalten zu lassen. Da gibt es doch im Galater diese Stelle, Galater 5, Vers 22, da schreibt der Paulus den Galatern die Eigenschaften der Frucht des Geistes. Versuchen wir, die mal zusammenzukriegen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, ja, Sanftmut auf alle Fälle. Langmut, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Enthaltsamkeit. Das sind 9 Punkte, die Frucht des Geistes. Und da das ja zu viel, das ballert einen ja zu, ne? Macht ihr Folgendes. Ihr schreibt jede einzelne Frucht auf einen Zettel. Und dann habt ihr ein Tagesmotto mit einer einzigen Frucht. Und dann gebt ihr dieser Frucht Raum, euch an diesem Tag den Tag zu gestalten. Wenn zum Beispiel die Freude dran ist, dann überlegt, was euch Freude macht. Dann bittet Gott um Freude. dann hört das an Musik, was euch innerlich beschwingt. Dann macht dem Nachbarn eine Freude, keine Ahnung wie. Und so weiter. Und je nachdem, was für Frucht dran ist, dann versucht sie einfach mal konkret an einem Tag zu entfalten. Und am 10. Tag, dann schreibt ihr mal das auf, was euch gut getan hat, was euch gefallen hat, wo ihr Gott dankbar seid. Einrichtungstipps. Mehr nicht. Jetzt seid ihr dran. Ihr dürft euer Leben gestalten, ganz abhängig von Gott, relativ unabhängig von den anderen, der in euer Leben hineinregieren will, aber dann zu einer großen, gemeinsamen, schönen Einheit geführt in Jesus Christus. Und so ist meine Vision auch von uns als Gemeinde, dass wir Menschen sind, sanftmütige Menschen, deren Gesicht leuchtet, wo andere Menschen sehnsüchtig darauf schauen und sagen, das möchte ich in meinem Leben auch erleben. Diese Gemeinde von leuchtenden Menschen, in deren Nähe bin ich gern. Amen.